Der 17. Januar 2013, ein Zimmer in einem Hotel in Austin, Texas. Der Raum ist zu einem TV-Studio umgebaut worden. Die Kameras, Scheinwerfer und Mikrofone sind auf einen kleinen Beistelltisch ausgerichtet. Auf dem stehen zwei Wassergläser mit Strohhalm. Und rechts und links davon sitzen Lance Armstrong und Oprah Winfrey. Der einst unantastbare Held der Radsportszene. Der Mann, der zwischen 1999 und 2005 7-mal die Tour de France in Folge gewonnen hat, ist bei der Talkshow-Ikone, um reinen Tisch zu machen. Jahrelang hatte Lance Armstrong die Sportwelt belogen und jetzt packt er aus.
Ja oder nein? Haben Sie je verbotene Substanzen genommen, um Ihre Leistung zu steigern?
Ja.
War EPO darunter?
Ja.
Haben Sie Blutdoping mit Bluttransfusionen betrieben?
Ja.
Did you ever use any other banned substances like testosterone?
Haben Sie Testosteron, Cortison oder Wachstumshormone verwendet?
Ja.
Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take?
Haben Sie bei allen Ihren 7 Toursiegen gedopt?
Ja.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping?
Ist es möglich, ungedopt die Tour de France zu gewinnen?
Meiner Meinung nach nicht.
Armstrong sagt endlich die Wahrheit, beziehungsweise den Teil der Wahrheit, den man ohnehin längst bewiesen hatte. Und dieses vermeintliche Geständnis ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn der Fall Armstrong ist mehr als der Sündenfall eines einzelnen Sportlers.
Das ausgeklügelste, professionellste und erfolgreichste Dopingprogramm aller Zeiten.
Betrug mit Kalkül und System, geschützt durch Lügen, verbale Einschüchterung, handfeste Bedrohung und sogar mafiöse Methoden.
You know, you fucking asshole. He called me a lot of names, but he never called me a liar.
Er hat mich als einiges bezeichnet, aber nie als Lügner. Das war interessant. Er drohte mir, das Leben zur Hölle zu machen. Armstrong ist einflussreich, sehr einflussreich.
Very powerful.
Ein Fall, der die Glaubwürdigkeit eines ohnehin angeschlagenen Sports erschüttert und einen vermeintlichen Helden tief fallen lässt.
The fallout has been,
die Nachwirkungen waren größer, als ich dachte.
Maybe heavier than even I thought.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Lance Armstrong und dem laut US-Anti-Doping-Agentur ausgeklügelsten, professionellsten und erfolgreichsten Dopingprogramm, das der Sport jemals gesehen hat. Mit einem Protagonisten mit besonderer Fallhöhe. Denn Armstrong war ab Ende der 1990er ein Superstar. Ein globales Vorbild. Er hatte erst den Kampf gegen Krebs gewonnen und dann 7-mal die Tour de France, das wichtigste und härteste Etappenrennen der Radsportwelt. Und er hatte es nicht nur 7-mal gewonnen, er hatte es 7-mal dominiert. Keiner konnte ihn stoppen. Und erst mehr als ein Jahrzehnt später wurde klar, warum. Wir zeichnen diesen Fall nach und beantworten dabei folgende Fragen. Wie konnte ein Sportler über Jahre betrügen, selbst beim größten und wohl engmaschigst kontrolliertesten Event der Sportwelt, der Tour de France, ohne je erwischt zu werden? Warum blieb Armstrong jahrelang unangreifbar, selbst als sich die Beweise immer höher stapelten? Und was sagt das alles über den Sport aus, wenn nicht der Betrug das eigentliche Problem ist, sondern vielmehr, wie perfekt er darin funktionieren konnte? Um den Fall Lance Armstrong zu verstehen, müssen wir zunächst mal den Radsport der frühen 1990er Jahre anschauen, in den Armstrong hineinkam. Der war damals im Wandel befindlich, denn EPO war drauf und dran, den gesamten Wettbewerb zu verändern, erzählt Armstrong Jahre später.
Beim herkömmlichen Doping ging es um 1 oder 2%, bei EPO um 10%. Es war nicht nachweisbar, Halbwertszeit 4 Stunden, unter ärztlicher Aufsicht sicher. Was machten wir also?
EPO, die Kurzform für Erythropoetin, ein in der Niere produziertes körpereigenes Hormon, das die Bildung roter Blutzellen, also Erythrozyten, in den Stammzellen des Knochenmarks anregt. Seit 1983 kann EPO gentechnisch hergestellt werden. Ursprünglich eigentlich für Patienten mit Blutarmut, aber eine durch EPO-Einnahme gesteigerte Anzahl an roten Blutzellen verbessert die Sauerstoffaufnahmekapazität des Blutes und bewirkt im Endeffekt eine Steigerung der Ausdauer. Also perfekt für Ausdauersportler, perfekt für Radsportler. Und damit galt EPO im Peloton bald als Wundermittel zur Leistungssteigerung. Wer kein EPO nahm, fuhr hinterher. Wer es nahm, fuhr allen davon. Und die Kontrollen waren dem nicht gewachsen.
Die Tests waren schlecht, das Mittel perfekt.
Ist perfekt.
So beschreibt Armstrong in der Joe Pomp Show, warum EPO damals als perfektes Dopingmittel angesehen wurde. Und die Teams professionelle Strukturen aufbauten, um größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Doch dann ereignete sich 1998 bei der Tour de France der Festina-Skandal. Fahnder entdeckten Dopingmittel im Teamfahrzeug. Es folgten Geständnisse und Suspendierungen und plötzlich war offensichtlich, was viele längst wussten, der Radsport war systemisch krank. Es musste sich etwas ändern. Die Organisatoren versuchten, die Tour de France 1999 dann als Neuanfang zu verkaufen, mit neuen Helden. Und da kam ihnen Lance Armstrong mit seiner Lebensgeschichte genau richtig. Ein vermeintlicher Außenseiter, der eine schwere Krebserkrankung überstanden hatte. Das ließ sich gut verkaufen und vermarkten. War genau die Story, die die Tour brauchte. Und Armstrong lieferte nicht nur eine gute Geschichte, die die Tour zur Vermarktung brauchte, sondern er lieferte auch noch sportlich. Er war schon immer ehrgeizig gewesen, fuhr kraftvoll und kompromisslos. Und jetzt erst recht, vor allem auch, weil er mit Unterstützung fuhr.
I never said, man, I cannot wait.
Ich dachte nie, ab nach Europa, volldröhnen und versuchen zu gewinnen. Ich wollte immer der Beste sein. Aber wenn man einmal die Linie überschreitet, hat man sie überschritten.
Und diese Linie hatte er bereits 1995 überschritten, als er mit seinem Team Motorola beim Klassiker Mailand-San Remo nur hinterhergefahren war. Da hatte er gemerkt, wenn wir nichts nehmen, hängen die uns immer weiter ab. Also nahmen er und seine Kollegen auch EPO, wie alle anderen. Alle 2-3 Tage. Aber damit hörte Armstrong nicht auf. Er perfektionierte das Doping, fand Trainer, Ärzte, Betreuer, die wussten, wie man EPO am effektivsten dosieren und einsetzen konnte, wie man mit Blutwerten, Tricksen und Tests umgehen konnte. Armstrong sah nicht nur ein krankes System, er verstand sofort, dass dieses System für jemanden wie ihn die perfekte Chance war und dass genau hier sein Aufstieg beginnen würde. Armstrong hatte erkannt, Doping im Radsport ist nicht nur üblich, sondern notwendig, um konkurrenzfähig zu sein. Aber konkurrenzfähig sein, das reichte Armstrong nicht. Er wollte mehr und deshalb blieb er nicht bei dem stehen, was alle machten. Er wollte Kontrolle, mehr Struktur, mehr Sicherheit und vor allem mehr Macht über das, was sein Körper leisten konnte. Und dafür brauchte er einen ganz besonderen Spezialisten, der seine Dopingpraxis optimierte, Michele Ferrari. Ferrari war damals einer der führenden Sportmediziner Italiens. Ein Mann mit einem Ruf, Athleten mit Hilfe neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern. Genau also der Mann, den Armstrong brauchte, um den Dopingtests auch weiter den entscheidenden Schritt voraus sein zu können.
Er war direkt, aber das passte. Was er sagte, machte ich.
Ferrari erklärt Armstrong, wie man EPO so dosiert, dass es maximale Wirkung hat. Aber nur minimale Spuren hinterlässt. Wann man Blut abnimmt und wann man es dem Körper wieder zurückgibt, wie man Werte manipuliert und wie man Tests ausmanövrieren kann. Das lieferte die Basis für Armstrong und sein Team, das genau diese Abläufe unterstützen sollte. US Postal, später Discovery Channel, ein Team voller Profis, Sportwissenschaftler, Ärzte, Mechaniker, Fahrer, die bereit waren, Teil eines Systems zu werden, das Erfolg garantieren sollte. Denn Armstrong, der wollte nicht nur Teil des Spiels sein, er wollte das Spiel kontrollieren. Und er gab im Team dann auch den Ton an. Er entschied, wer blieb, wer ging, wer dopte und wie weit man gehen musste, um vorne zu bleiben.
Mal gucken, wie es läuft, war nie meins. Wir haben dafür gesorgt, dass es läuft.
Und im Radsport damals war eine ganze Menge möglich. Das Dopingmittel EPO schien perfekt dafür, war richtig dosiert von den damaligen Tests, wie gesagt, kaum zu entdecken. Dazu kamen Funktionäre, die auf spektakuläre Ergebnisse angewiesen waren, um Sponsoren anzulocken. Und die wiederum brauchten neue Helden. Und nach denen sehnte sich ja auch das Publikum. Nach Stars mit Geschichten, die größer waren als der Sport selbst. Wie Lance Armstrong, der das natürlich auch schnell erkannte und es verstand, das System dann entsprechend zu nutzen. Für sich, seine Erfolge und sein hochprofessionelles Dopingprogramm, das diese Erfolge sicherstellen sollte und bald den ganzen Sport prägte. Armstrong baute ein System, ein Programm, das wie ein präzise abgestimmter Betrieb funktionierte. wissenschaftlich effizient und vor allem kontrolliert von ihm. Im Zentrum standen drei Säulen, drei Methoden, die zusammen ein nahezu perfektes Leistungsmodell ergaben. EPO war das Fundament und Armstrong wusste genau, wie man es einsetzen musste. Nicht in großen Mengen, sondern in Mikrodosen, genau abgestimmt auf den Tagesrhythmus. Häufig in den frühen Morgenstunden oder spät in der Nacht verabreicht, dann, wenn Tests am unwahrscheinlichsten waren. Denn EPO hatte einen entscheidenden Vorteil. Es wirkte schnell und verließ den Körper auch schnell. Hatte eine kurze Halbwertszeit, war leicht zu verbergen.
So you've got a shitty test over here and a bunch of probably, you know, shitty administrators trying to figure out how.
Auf der einen Seite gab es die miesen Tests und miese Administratoren, die sie verbessern wollten. Auf der anderen Seite die perfekte Droge.
It has a 4-hour half-life. It just leaves the body very quickly. It is a perfect drug.
Armstrong und Ferrari nutzten genau diesen Vorsprung und machten ihn zum Kern ihres Systems, für das EPO aber irgendwann nicht mehr ausreichte, vor allem nicht, wenn es im Hochgebirge zur Sache gehen sollte. Deshalb griffen sie auch noch zu weiteren Doping-Methoden, Eigenbluttherapie zum Beispiel, Blut, das vorher abgenommen wurde, aufbereitet, konserviert wurde und dann an den entscheidenden Tagen wieder zugeführt wurde. Diese Transfusionen fanden erst noch in den Hotels, in den Teamzimmern statt, in den abgedunkelten Teamzimmern, später dann im Teambus, erzählt hier bei ABC News Floyd Landis.
Das musste heimlich laufen. Das Team hatte Angst, dass die Polizei die Hotels filzt, daher im Bus.
Unter Zeitdruck natürlich, mit klaren Abläufen und einem hohen Risiko. Aber im Peloton galt längst ohne Risiko keine Chance. Ergänzend dazu kamen Präparate zum Einsatz, die jetzt nicht primär die Leistung steigerten, sondern die leistungssteigernden Mittel tarnen sollten. Kleine Dosen Cortison zum Beispiel, therapeutische Ausnahmegenehmigungen, die man dafür brauchte, Atteste, die auf Allergien oder Hautreizung verwiesen oder auf Lungenerkrankungen, all das, um auffällig Blutwerte erklären zu können und den Anschein von Normalität zu wahren. Dieses System brauchte eine Struktur und die fand Armstrong bei US Postal, das wie eine kleine Firma funktionierte mit ihm als Chef und in dem die Verantwortlichen genau benannt waren. Auch übrigens für den Transport der Dopingmittel, den erledigte ein Motorradkurier, der sogenannte Motorman. Der transportierte EPO und andere illegale Substanzen abseits der offiziellen Routen über Nebenstraßen, Wälder, Pfade zum Team, ohne Spuren zu hinterlassen. Doch ein System wie dieses funktionierte nicht nur durch Logistik, sondern natürlich auch dadurch, dass niemand wagte, es in Frage zu stellen. Das größte Risiko für Armstrongs System waren damals nicht Dopingkontrollen, sondern Menschen, die reden könnten. Also Teamkollegen, die zu Whistleblowern würden, würde man heute sagen. Und genau hier zeigt sich eine zweite Seite von Lance Armstrong. Eine Seite, die mindestens so wichtig war wie die Dopa-Seite, also die mit EPO, Blut oder Cortison umging. Die Art, wie er mit Menschen umging, war auch wichtig für seinen Erfolg. Mit seinem Charisma und seinen bestechenden Argumenten, da überzeugte er sie erstmal davon, überhaupt Doping zu versuchen, erzählt hier Ex-Kollege Tyler Hamilton bei Graham Benzinger.
I was excited because all of a sudden I'm being invited into that inner circle, so to speak. At that moment, basically when I was given my first EPO shot, I'm going to the Tour de France.
Ich war natürlich aufgeregt. Damit war ich plötzlich drin, im Inner Circle. Nach meinem ersten Mal EPO wusste ich, ich fahre zur Tour de France. Ich konnte meine Eltern anrufen und sagen, kommt rüber. Ich durfte als Helfer für Lance mitfahren. Das war umwerfend.
Damit hatte Lance natürlich ein Druckmittel. Wenn du mit zur Tour willst, dann musst du EPO nehmen. Wenn nicht, bist du raus. So konnte er die Teamkollegen steuern, kontrollieren und ja, sie auch zum Schweigen verdonnern. Denn Lance Armstrong war ja schließlich der Chef. Er war nicht nur der Kapitän auf der Straße, er war der interne Autoritätskern des Teams und seine Entscheidungen hatten Konsequenzen. Wie gesagt, er bestimmte, wer im Team mitfahren durfte, wer pausieren musste oder wer langfristige Verträge bekam oder eben nicht. Und wenn jemand nicht mitspielte oder sich kritisch äußerte, konnte Armstrongs Macht sehr persönlich werden. Das erzählten schon früh Fahrer, die versuchten, sich seiner Autorität zu entziehen. Wie zum Beispiel auch der italienische Radprofi Filippo Simeoni, der als Zeuge vor Gericht gegen Michele Ferrari aussagen musste. Er berichtete schon Anfang der 2000er über Dopingpraktiken, über Strukturen, Abläufe und er brachte damit Armstrongs gesamte Grundlage in Gefahr, was dem natürlich überhaupt nicht schmeckte. Und das ließ er ihn auch spüren. Als Simeoni 2004 bei der Tour de France eine Attacke startete, heftete sich Armstrong an sein Hinterrad und machte ihm unmissverständlich klar, was er von seiner Aussage vor Gericht hielt.
Er hat mich dafür zusammengestaucht, dass ich mich gegen Doping eingesetzt habe. Er sagte, er habe Mittel und Zeit, um mich zu zerstören.
Ähnlich erging es auch Christophe Bassons, einem Fahrer, der bereits 1999 dem Radsport ein strukturelles Dopingproblem unterstellt hatte. Auch ihn konfrontierte Armstrong während einer Tour-Etappe, stellte ihn zur Rede und soll anschließend dafür gesorgt haben, dass Bassons im Peloton isoliert wurde. Aber auch im eigentlich engsten Umfeld operierte Lenz mit derart harten Bandagen. Frankie Andreo, ein Teamkollege, und seine Frau Betsy berichteten später über ein Gespräch im Krankenhaus während seiner Krebsbehandlung, dem sie beiwohnten. Über einen Moment berichten sie, in dem Armstrong selbst von der Nutzung verbotener Substanzen gesprochen haben soll.
They asked a few banal questions and then one of them was, have you ever used any performance enhancing drugs?
Sie stellte banale Fragen. Eine war, haben Sie jemals Dopingmittel genommen? Und Lance sagte ja und zählte auf.
Yeah, EPO, Testosterone, Growth Hormone, Cortisone and Steroids.
Als sie diese Erinnerung Jahre später während der Untersuchung gegen Lance dann öffentlich machten, begann eine heftige, auch juristische Auseinandersetzung, in der Armstrong Betsy Andreo diffamierte, verspottete und herabwürdigte. Also, ob Freund, ob Rivale, ob Kollege, Armstrong machte da keinen Unterschied. Wer sein System gefährdete, bekam Druck. Den ganzen Druck von Lance Einfluss, Popularität und Macht. Und die reichte weit über das Fahrerfeld hinaus. Bis in die Strukturen, die ihn schützten und die seinen Aufstieg überhaupt erst möglich gemacht hatten. Und damit sind wir beim vielleicht entscheidendsten Faktor für Armstrongs jahrelange Unantastbarkeit, der natürlich eine Folge seiner sportlichen Erfolge, seiner Dominanz auf dem Rad war. Denn das alles beeinflusste ja maßgeblich die Haltung derjenigen, die eigentlich Kontrolle über ihn hätten haben sollen. Also der Weltverband UCI, die Sponsoren und die Medien. Beginnen wir mal beim Weltverband. Der war in den 1990ern und frühen 2000er Jahren ökonomisch und politisch von einer zentralen Frage abhängig, nämlich zieht unser Sport Zuschauer an, Sponsoren, sorgt er für Aufmerksamkeit. Und dank Armstrongs Auftritten bei der Tour, dank seiner unmenschlichen Leistung, konnte die UCI alle diese Fragen mit Ja beantworten. Denn Armstrong lieferte als Krebsüberlebender, globales Gesicht, Seriensieger, brachte er genau die Geschichten, die den Sport nach der Festina-Krise wieder nach oben führen konnten. Armstrong war quasi ein Geschenk, aber eben auch ein Risiko, denn ein positiver Dopingfall hätte die Tour de France, die UCI und den gesamten Radsport erneut ins Chaos gestürzt. Also machte man weiter mit Kontrollen, die nicht wirklich kontrollierten, und wenn doch mal was dabei rauskam, dann kehrten es die Offiziellen unter den Tisch, behauptet zumindest Tyler Hamilton bei Graham Benzinger.
Yeah, that happened in June of 2001. We were doing a warm-up race for the Tour de France. It was called the Tour of Switzerland. I knew Lance was taking EPO during the tour. He told me what he was doing.
Das passierte im Juni 2001 bei der Tour de Suisse. Lance hatte mir erzählt, was er tat. Und am Morgen nach Etappe 8 hatte er einen positiven EPO-Test. Er erzählte davon, lachte nervös, aber meinte dann, keine Sorge, darum kümmert sich jemand. Der Test wird verschwinden.
The calls to the right people were going to be made and this test was going to just disappear.
Und so passierte es dann auch, der positive Test wurde nie öffentlich. Aber nicht nur um positive Tests kümmerten sich die Funktionäre im Auftrag Armstrongs, auch um die Konkurrenz, erzählt Hamilton weiter. Das habe er nach seiner Zeit bei US Postal am eigenen Leib gespürt, als Lance und er nämlich keine Teamkollegen mehr, sondern Rivalen waren.
It was June of 2004, another Tour de France warm-up race. This was in France. And it was on this famous climb called Mount Ventoux, the giant of Provence. And that's what they call this climb. And at the top there, I placed second on the stage behind a Spanish rider.
Im Juni 2004 bei einem Vorbereitungsrennen auf die Tour am Mont Ventoux, dem Riesen der Provence. Das war ein Zeitfahren. Und auf dem Gipfel wurde ich Zweiter und hätte Lance fast 2 Minuten abgenommen. Er war nicht gerade begeistert. Und dann telefonierte er mit dem Weltverband. Und er sagte, Tyler fährt zu schnell. Ihr müsst ihn stoppen. Ein paar Stunden später kam der Teamarzt zu mir. Er hatte einen Anruf vom Verband bekommen. Sie wollten, dass ich nach dem Rennen in die Schweiz fliege. Ich bekam da einen Schlag auf die Finger, obwohl ich keinen positiven Test hatte. Das war Armstrongs Einschüchterungstaktik und es machte mir Angst.
In a few days after the race is finished. So the race finished on Sunday and instead of going back home to Spain, I was off to Switzerland. And I was kind of warned and gave a sort of slap on the hand. But there was, you know, no positive test. That, you know, they thought that I was doping. It was basically a little scare tactic. And it sure scared me.
Verständlicherweise, das waren Armstrongs Machtspiele, die er spielen konnte, weil er die Oberen hinter sich wusste. Die UCI bekam von Armstrong sogar Spenden, offiziell zur Unterstützung der Anti-Doping-Arbeit, inoffiziell aber wohl eher als Signal, ja komm, wir ziehen hier an einem Strang. Ob diese Spenden Einfluss hatten auf UCI-Entscheidungen, das konnte nie endgültig belegt werden. Aber ein Geschmäckle blieb auf jeden Fall und zeigte, die Distanz zwischen Verband und Athlet war auf jeden Fall mal deutlich kleiner, als sie eigentlich hätte sein dürfen. Armstrongs Erfolg war auch ein wirtschaftliches Produkt für Nike, Oakley, Subaru, Radiosender, TV-Partner und natürlich die US-Post, eine staatliche Institution, die ihr Image mit Armstrong aufpolieren wollte. Jeder Sieg war Marketing, jede Attacke eine Werbung, jede Tour ein globales Schaufenster für diese Marken. Und solange Armstrong gewann, flossen Gelder. Solange die Geschichte funktionierte, gab es keinen Grund, sie in Frage zu stellen. Und so entstand ein ökonomischer Schutzwall, der nicht nur das Team finanzierte, sondern die ganze Inszenierung stützte, für die die Medien verantwortlich waren. Und auch die brauchten Armstrong als Helden, für Einschaltquoten, für Auflage, als gefeierten Protagonisten in einer Geschichte, die größer war als der Sport. Er lieferte ein Narrativ, das man aber auch nicht hinterfragen durfte, aus Respekt vor ihm als Krebsüberlebenden. Damals fanden Journalisten, die Fragen stellten, wenig Gehör. Manche wurden kritisiert, manche isoliert und bekamen vor allem natürlich dann auch keinen Teamzugang mehr. Armstrong verstand dieses Machtspiel und kontrollierte damit selbst die Berichterstattung über Doping. Aber vor allem sein Team und er konnte Kritiker marginalisieren.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ein Geben und Nehmen, er stand für etwas, das Funktionäre, Sponsoren und Medien brauchten und er bekam dafür freies Geleit. Denn ein positiver Test hätte für alle Beteiligten Schaden bedeutet. Das System hielt also zusammen, bis es irgendwann nicht mehr ging, weil dann doch mutige Menschen nicht mehr gewillt waren, länger zu schweigen. Armstrongs Macht, seine Kontrolle über Teamkollegen, Verbände und Medien, das funktionierte jahrelang. Doch je länger seine eigenen sportlichen Erfolge dann zurücklagen, bröckelte diese Allianz. Immer mehr Stimmen wurden laut, zuerst nur vereinzelt, dann immer lauter und vor allem prominenter. Floyd Landis war der Erste. 2006 wurde sein Tour de France-Sieg aberkannt, wegen eines positiven Dopingtests. Und ein Jahr später ging er dann an die Öffentlichkeit. verfasste ein langes Schreiben an die USADA, die US-Anti-Doping-Agentur, in dem er detailliert über Doping im US Postal Team auspackte, über EPO, Testosteron, Bluttransfusion und darüber, wie Armstrong das System gesteuert hatte. Zunächst glaubten ihm aber doch nur wenige. Armstrong und seine Unterstützer, die schafften es nämlich, Landis als verbittert darzustellen, als einen frustrierten Einzelgänger, der einfach nur Rache suchte, vor allem an ihm.
Ganz ehrlich, das ging schon lange so. Die Belästigungen und Drohungen von Floyd haben vor ein paar Jahren begonnen. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, hör zu, tu, was du tun musst. Wir haben nichts zu sagen und wir haben nichts zu verbergen.
Und er versuchte, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben.
Ich möchte alle daran erinnern, dass dieser Mann mehrfach unter Eid ausgesagt hat und jedes Mal eine andere Version erzählt hat. Er hat ein Buch geschrieben, um Geld zu verdienen, mit einer völlig anderen Geschichte. Er hat fast $1 Million von unschuldigen Menschen für seine Verteidigung eingesammelt, unter falschen Voraussetzungen. Und jetzt, wo all das aufgebraucht ist, ändert sich plötzlich die Geschichte wieder. Wir sind darüber genauso verwirrt wie Sie. Es geht hier um Glaubwürdigkeit. Und Floyd Landis hat seine Glaubwürdigkeit schon vor langer Zeit verloren.
Doch Landis war nicht allein, das sollten die folgenden Jahre zeigen, denn nach und nach meldeten sich weitere Fahrer und bestätigten, was Landis behauptet hatte. Jonathan Waters, Levi Leipheimer und eben auch Tyler Hamilton.
Einer von Lance Armstrongs engsten Teamkollegen, Tyler Hamilton, Teil des US Postal Teams, das die Tour gewann, erklärt, es habe ein umfangreiches Dopingprogramm gegeben, um Armstrongs Siege sicherzustellen.
Und damit wuchs der Druck zunächst mal auf die US-Anti-Doping-Agentur, die USADA. Sie konnte und musste reagieren auf diese Vielzahl von Aussagen und begann eine offizielle Untersuchung, die umfangreichste in der Geschichte des Radsports, an der Armstrong zunächst die Zusammenarbeit verweigerte. Stattdessen diffamierte er die Ermittlungen als Hexenjagd, sprach von alten Feinden und betonte immer wieder, dass er schließlich nie positiv getestet worden war. Er also ein absolut reines Gewissen haben würde. Warum, wissen wir ja jetzt. Und er setzte weiter auf seine Einschüchterungsversuche. Übrigens auch weiter gegen Hamilton.
Er hat mich als einiges bezeichnet, aber nie als Lügner. Das war interessant. Er drohte mir, das Leben zur Hölle zu machen. Armstrong ist einflussreich. Sehr einflussreich.
Doch die USADA brauchte keine positiven Tests. Sie hatte ja Aussagen von Ärzten, Mechanikern, Trainern, Fahrern, von Menschen, die jahrelang Teil des Systems Armstrong gewesen waren. Von Menschen, die Armstrong jahrelang kontrolliert und ja auch mundtot gemacht hatte. Doch jetzt schlugen sie zurück. Im Oktober 2012 veröffentlichte die USADA ihren Abschlussbericht.
Auf 202 Seiten finden sich die Vorwürfe gegen Armstrong inklusive Aussagen von 26 Personen, darunter ein Dutzend Ex-Teamkollegen, Finanzunterlagen, E-Mails und Testergebnisse.
Der Bericht nannte Armstrong den Kopf eines systematischen, organisierten und über Jahre hinweg durchgeführten Dopingprogramms. Die USADA forderte Armstrong damals auf, sich einem Schiedsverfahren zu stellen, einem Verfahren, in dem er unter Eid hätte aussagen müssen. Und Zeugen hätten gegen ihn aussagen können. Armstrong verweigerte diesen Prozess jedoch, nahm nicht teil. Und das, diese Weigerung, wertete die USADA als Schuldeingeständnis.
Er hat die Aussage verweigert. Deshalb wird er jetzt für immer von Wettkämpfen ausgeschlossen.
Das war USADA-CEO Travis Tygart. Er bestätigte die lebenslange Sperre für Armstrong, die aber noch härtere Konsequenzen hatte. Denn damit einhergehend wurden alle sportlichen Ergebnisse seiner Karriere annulliert und damit auch seine 7 Tour de France-Titel. Und dieses Mal gab es für ihn kein Hintertürchen, kein Sponsor, kein Verband, keine Presse, der ihn rettete. Es war niemand mehr da. Und in genau dieser Situation saß Lance Armstrong im Januar 2013 bei Oprah Winfrey. Nicht aus Reue, nicht aus Einsicht, sondern weil er keine andere Option mehr hatte. Der USADA-Report war erdrückend. 11 ehemalige Teamkollegen hatten gegen ihn ausgesagt und für den Report sein Dopingprogramm detailliert rekonstruiert. Und die Folgen trafen ihn jetzt mit voller Wucht. Die Sponsoren sprangen reihenweise ab. Nike, Track, Oakley, Radio Shack, die US Post, die prüften Schadenersatz. Das US-Justizministerium schloss sich der Klage von Floyd Landis an. Armstrong verlor innerhalb weniger Tage geschätzte 75 Millionen Dollar. Und damit war nicht nur sein sportliches, sondern auch sein finanzielles Fundament dahin. Er war isoliert, juristisch angeschlagen und wirtschaftlich am Boden. Und er hatte keinerlei Kontrolle mehr über die öffentliche Erzählung. Das Einzige, was Armstrong jetzt noch tun könnte, war zu versuchen, zumindest einen Teil der Deutungshoheit zurückzuerobern. Und dafür suchte er sich eine Bühne, auf der er nicht von Experten auseinandergenommen wurde, sondern selbst quasi den Ton bestimmen konnte. Und das waren die Kameras von Talkshow-Ikone Oprah Winfrey, also die ist ja keine Investigativjournalistin, sondern jemand, die Emotionen zulässt, den Emotionen Raum gibt und eine Bühne bietet, auf der Armstrong wieder als Mensch erscheinen konnte. Natürlich war dieses Interview minutiös vorbereitet worden. Armstrong, der reiste mit einem ganzen Team an Anwälten an, die Antworten im Vorfeld schon durchorganisierten. Es wurde alles im Vorfeld durchgesprochen. Jedes Teil dann auch vorher nochmal juristisch geprüft. Zwei Abende, zwei Sessel, ein symbolischer Beichtstuhl und auf dem gestand Armstrong schließlich das, was ihm die USADA ohnehin längst nachgewiesen hatte. Er nannte keine Namen, gab keine weiteren Details, lieferte keinen Einblick in das System, sondern nur das Minimum eines Geständnisses, also gerade so viel, dass er nicht noch mehr verlieren konnte. Der Absturz von Lance Armstrong war ein Zusammenbruch auf allen Ebenen. Sportlich, klar, aber eben auch juristisch, finanziell, sozial und persönlich. Die Folgen seines Handelns holten ihn ein. Lange übrigens, nachdem der letzte seiner TV-Spots dann gelöscht und der letzte Sponsor abgesprungen war.
The fallout has been,
die Nachwirkungen waren größer, als ich dachte.
Maybe heavier than even I thought.
Das erzählt er hier bei der BBC, denn nach dem USADA-Report war klar, Armstrong würde nie wieder in den Profisport zurückkehren. Die lebenslange Sperre bedeutete kein offizieller Start mehr bei einem Event, das unter dem Dach des Olympischen Sports stattfand, also weder Radrennen noch Triathlon, dem er sich dann ab 2011 mal kurz zugewandt hatte. Dazu kamen juristische Verfahren und eines wog besonders schwer, die Klage seines ehemaligen Teamkollegen Floyd Landis, eingereicht als sogenannte Whistleblower-Klage im Rahmen des US-amerikanischen False Claims Act. Landis warf Armstrong und dem gesamten US Postal Team vor, den Staat betrogen zu haben, weil der US Postal Service das Team mit Steuergeld gesponsert hatte, unter der Bedingung, dass es sauber blieb. Armstrong aber hatte genau das Gegenteil davon getan und damit, so der Vorwurf, Millionen an staatlichen Geldern erschlichen. Nach Veröffentlichung des USADA-Berichts schloss sich das US-Ministerium der Justiz dieser Klage an. Armstrong drohte eine Haftung im zweistelligen Millionenbereich. In der Spitze war sogar von bis zu 100 Millionen Dollar die Rede. Dieser Streit wurde erst Jahre später außergerichtlich beigelegt. Armstrong zahlte 5 Millionen Dollar an die US-Regierung zurück und weitere 1,65 Millionen an Floyd Landis, der als Whistleblower Anspruch auf einen Anteil hatte. Ein symbolischer, aber endgültiger Abschluss eines jahrelangen Rechtsstreits und weiterer finanzieller Verlust für Armstrong, der ja schon kurz nach der Veröffentlichung des Berichts innerhalb von 48 Stunden praktisch sämtliche Sponsoren verloren hatte. Und damit rund 75 Millionen Dollar in weniger als zwei Tagen. Dazu kamen Rückforderungen, ein riesiger wirtschaftlicher Schaden für den Mann, der jahrelang ein globales Werbephänomen gewesen war. Gesellschaftlich, sozial war ohnehin erledigt. Er hatte Vertrauen verloren. Bei ehemaligen Teamkollegen, die ihn zum Teil einst bewundert oder auch gefürchtet hatten. Sowieso bei Journalisten, die ihn einst hofierten, aber auch. Und bei ganz vielen Menschen, die ihn als Symbol für Mut, Überwindung und Hoffnung gesehen hatten. Die fühlten sich alle betrogen. Doch das alles bedeutete natürlich nicht, dass Armstrong von der Bildfläche verschwand. Jahre nach seinem Fall baute er sich ein neues öffentliches Leben auf mit Podcast-Formaten, TV-Auftritten und Kommentaren zur Tour de France. Er nahm an Triathlon-Wettbewerben teil, die nicht dem olympischen System unterlagen und erfand so eine neue Nische. Der reuige Sünder wurde er nicht, ganz im Gegenteil. In Interviews sagte Armstrong, sogar später, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er zwar vieles anders machen, trotzdem aber auch nicht alles bereuen. Und in einem Moment bemerkenswerter Offenheit gab er im BBC-Interview sogar zu, dass er wahrscheinlich sogar wieder dopen würde, wenn er noch einmal jung wäre, weil der Sport damals einfach so funktionierte.
If I was racing in 2015, no, I wouldn't do it again.
Würde ich 2015 Rennen fahren? Eher nicht. Heute muss man nicht mehr dopen. Aber versetzt man mich zurück ins Jahr 1995. Da war Doping allgegenwärtig. Ich würde es wieder tun, auch wenn es den Leuten nicht gefällt.
Und an diesem Punkt drängt sich natürlich eine Frage auf. War Lance Armstrong jetzt wirklich so viel schlimmer als alle anderen? Denn er hat ja recht, es war eine andere Zeit. Damals dopten wirklich fast alle, das ist ja heute nachgewiesen. Und wer es nicht tat, der hätte kaum eine Chance gehabt, konkurrenzfähig zu sein. Aber Doping allein erklärt ja Armstrongs Geschichte nicht und auch nicht seinen Fall. Sein eigentliches Vergehen war ja noch ein ganz anderes. Es war nicht nur das Dopen, sondern das System, das er um das Dopen herum aufgebaut hatte. Die Professionalität, die Struktur, die Organisation, die bewusste Tarnung und vor allem sein Umgang mit Menschen, dieser Druck, den er ausübte, die Einschüchterung, das Schweigen, das er erzwang. Armstrong dopte eben nicht einfach nur mit, er dominierte ein System, das alle anderen übertraf und er verteidigte dieses System mit Methoden, die weit über den Sport hinausgingen. Und genau deshalb ist der Fall Lance Armstrong auch mehr als die Geschichte eines gedopten Sportlers, sondern die eines Mannes, der ein krankes System nicht nur nutzte, sondern perfektionierte und ausbeutete. Er nutzte jedes Schlupfloch, jede Schwäche, jede Grauzone, die dieses System bot. Er war nicht das Opfer einer Ära, er war ihr Architekt, ihr Profiteur und ihr Vollstrecker, alles in einer Person. Und genau deshalb steht der Fall Lance Armstrong nicht nur für den größten Dopingbetrug des modernen Sports, sondern auch für die Frage, was geschieht, wenn ein Athlet nicht nur die Regeln bricht, sondern das ganze System korrumpieren kann, damit niemand merkt, dass er es tut.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.